ganz, ganz heikles Thema.
Nee, das können wir uns jetzt gar nicht mehr erlauben. Wir sind schon zu alt.
So im Laufe seines Lebens macht man die Erfahrung, dass es nicht sinnvoll ist.
Und manchmal sogar ist es eine bessere Strategie.
Seit Wochen habe ich versucht, Flo zu erreichen. Dass er jetzt ans Telefon ging, hat mich wirklich überrascht.
Du, ich wollte fragen, wann wir mal den Balkonien-Song machen können.
Also bei mir ist jetzt gerade so, ich habe tierisch viel zu tun diese Monate. Aber so im August können wir das gerne machen, Anfang August oder so.
Flo und ich waren von 1999 an zusammen in einer Rap-Gruppe.
Also die CD soll im Oktober erscheinen.
Ja. Nach 10 Jahren hatte ich nun endlich den Entschluss gefasst, mein Album herauszubringen. Die meisten Songs sind schon mehrere Jahre alt. Auch der mit Flo.
Ab wann im August hättest du Zeit? Dann wär's.
Ja, vielleicht auch schon, von mir aus können wir es auch Ende, also ab 28. Juli oder so.
Schon lange träume ich von meiner eigenen Platte. Aber irgendwie habe ich nie den Mut und die Energie gefunden, das Vorhaben umzusetzen.
Hast du ansonsten irgendwie Urlaubspläne, die ich irgendwie berücksichtigen sollte?
Mit 29 kam mir plötzlich die Erkenntnis, wenn du es jetzt nicht machst, wird daraus vielleicht gar nichts mehr. Dann suchst du dir irgendeinen langweiligen Bürojob und freust dich über deine vermeintlichen Sicherheiten. Aber dein Leben lang wirst du voller Neid auf alle Musikerkollegen blicken, die den Schritt einfach gewagt haben.
Ich habe jetzt seit 4 Monaten nicht mehr geputzt. Sieht schlimm aus, ja.
Und dann macht man solche Sachen dann noch lieber, als die Magisterarbeit zu schreiben.
Ich habe mich nie für einen Aufschieber gehalten. Ich bin eigentlich immer beschäftigt. So beschäftigt, dass ich fast immer zu spät komme und meine Freunde schon vernachlässige. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das müsste alles gar nicht so sein. Mein Leben könnte ganz anders aussehen. Und eine Frage wurmt mich dabei besonders. Was sind das eigentlich für Dinge, die meinen Alltag so ausfüllen? Und warum zum Teufel bleiben dafür andere, vielleicht viel wichtigere Projekte auf der Strecke?
Mach es, mach es, mach es morgen. Geschichten von Zauderern. Feature von Susanne Franzmeier.
Mach es morgen, verschieb es auf den nächsten Tag. Vergiss die Sorgen, dir ist heute einfach nicht danach. Wie soll ich Wichtiges erledigen, wenn ich nicht daran glaub? Wenn ich grad nicht die Laune hab und nicht den Mut und überhaupt. Stufe 1.
Wir kennen alle die Situation, dass wir am Schreibtisch starten wollen um 9 Uhr früh und um 9.05 Uhr befinden wir uns in der Küche. Und nachdem wir dort einen Joghurt gegessen haben, fangen wir an, den Abwasch zu machen.
Ich stieß durch mehrere Zeitungsartikel auf den Namen Hans-Werner Rückert. Als Psychologe betreut er unter anderem die vielen Bummelstudenten an der FU Berlin. Zum Glück habe ich mein Studium dort mittlerweile wenigstens beendet, wenn auch nach viel zu vielen Semestern.
Es kam eigentlich dazu, als im alten West-Berlin ein amerikanischer Kollege einen Vortrag hielt und in diesem Vortrag plötzlich in die Menge schleuderte die These 99% of the students procrastinate, know they procrastinate and go on to procrastinate. Und ich saß im Publikum und wusste nicht mal, was das Wort procrastinate eigentlich bedeutet.
Ich habe mal nachgeschlagen. Prokrastination kommt von lateinisch procrastinare, vertagen.
Während faule Menschen wahrscheinlich irgendwie in der Hängematte liegen oder am Strand, so ist es bei Aufschiebern so, dass sie meistens irgendwie einen vollen Terminkalender haben oder einen Arbeitsplan, zumindest im Kopf.
Aufstehen, Zahnarzt.
Briefe öffnen.
Stattdessen aber andere Dinge machen.
Besonders betroffen Studenten.
Witzig, dass ich nächste Woche Mittwoch meinen Studienabschluss machen werde. Ich habe tatsächlich noch vor nächsten Mittwoch, was in 7 Tagen ist, 2 Hausarbeiten zu schreiben und mich auf meine Abschlussprüfung vorzubereiten. Und ich glaube trotzdem noch, dass ich das schaffe.
Meine Freundin Katrin ist 25 und noch Psychologie- und Philosophiestudentin.
Wenn ich ehrlich bin, ich mache mir gerade nicht mal Stress. Naja, solange die Angst nicht kommt, weiß ich nicht, wann die Angst kommt.
Momentan hat sie zumindest Besseres zu tun. Wir nehmen jetzt nämlich erstmal den nächsten Song für mein Album auf.
Nimmst du eigentlich schon auf? Oder ja? Oh, wusste ich gar nicht. Wie soll ich mal? Soll ich einfach mal wieder anfangen, wenn ich mich verrappt habe?
Man kann ja auch mal 48 Stunden lang wach sein. Das funktioniert schon.
Procrastination.
Hans-Werner Rückert würde Katrin wohl den Kick-Aufschiebern zuordnen.
die haben dann ein gutes Gefühl, das hat man danach, weil einem das Adrenalin aus den Ohren läuft. Und dieses Hochgefühl ist tatsächlich durch gut geplante Arbeit nicht zu bekommen. Die Qualität von solcher Arbeit ist deutlich schlechter als die Qualität von gut getimter Arbeit. Wir alle wissen, dass wenn wir eine Sache nach 2 Tagen wieder lesen, denken wir, oh Gott, es ist doch nicht so großartig, wie ich neulich dachte. Und wir überarbeiten es und es wird dann besser.
Katrin gehört aber zu der Sorte Mensch, die dann doch immer noch ihre 1 kriegt. Bei mir hat das nie funktioniert.
Ich lass die Bücherberge liegen, die sind morgen auch noch da. Ich gehe mal einen Kaffee trinken und schlender lässig durch den Park. Man braucht mal frische Luft und neue Kraft, damit man alles schafft. Doch irgendwie hab ich die ganze letzte Woche so verbracht.
Komm schon. Der Juli ist mittlerweile um und Flo habe ich seit dem ersten Telefonat nicht mehr erreicht. Dabei bin ich gerade so motiviert. An meiner Wand hängt ein riesiger Aufnahmeplan, in dem ich meine Arbeitsfortschritte mit grünen Klebepunkten dokumentiere. Das habe ich aus dem Buch von Hans-Werner Rückert gelernt. Und tatsächlich, mit jedem Punkt wächst meine Motivation, es dieses Mal wirklich zu schaffen mit der CD. Aber was habe ich davon, wenn die anderen nicht mitmachen? Gerade der Balkoniensong muss rauf. Es ist vielleicht irrational, aber mir ist, als hänge das ganze Gelingen nur von diesem einen Song ab. Bitte, Flo.
Täglich hab ich vor, am nächsten Morgen ganz früh aufzustehen und voller Energie die Dinge, die ich tun muss, anzugehen. Der Plan ist fix, da kenn ich nix. Ich dulde keine faulen Tricks.
Kann ich jemanden grüßen? Luise, bitte nicht sauer sein.
Ah ja, stimmt, da habe ich ja für dich sogar schon ein schlechtes Gewissen.
Ja,
weil
ja,
ich könnte mal wieder bei uns vorbeigucken.
Ja, Luise, bitte, bitte.
Dieses alltägliche Aufschieben ist für die meisten von uns ja kein Problem. Wir öffnen die Kellertür, seufzen tief und machen die Kellertür wieder zu.
Bitte, Luise, komm mal wieder bei uns
Zucker
vorbei.
Oben drauf. Nicht sauer
kriegst
sein.
Auch, kriegst auch Spaghetti.
Dann gibt es mittelgradig problematisches Aufschieben, wo Menschen Nachteile schon haben im beruflichen oder privaten Bereich.
Stufe 2.
Damals habe ich mich getrennt, ja. Sie wurde in ihrer Wohnung, ich in meiner, wir waren aber trotzdem zusammen, hatten noch einen Sohn. Das kam für mich aus heiterem Himmel.
Andreas, die alte Knalltüte, auch aus meiner Rap-Gruppe. Kommt zur Aufnahme vorbei und bringt seine dicke Erkältung gleich mit. Die hat mich erstmal 2 Wochen lang flachgelegt. Mein ganzer schöner Plan kommt durcheinander.
Und dann habe ich erstmal so Sachen, die mir gehörten, Bücher und alles sowas, Platten, rübergeschafft und in Kartons deponiert. Die habe ich so aufgestapelt auf so einem kleineren Schrank irgendwie, wo meine Socken drin sind. Jetzt stehen die schon seit einem Dreivierteljahr so rum.
Andreas ist heute 38. Er hat mit 17 die Schule geschmissen und 2 Lehren abgebrochen.
Und daneben sozusagen, da ist noch so ein Tisch und dahinter hatte ich auch so Sachen gebunkert. Die stehen da also auch noch alle rum.
Danach hat er sich mit Gelegenheitsjobs rumgeschlagen. Unter anderem als Friedhofsgärtner und Kistenbauer.
Und jetzt ist mir aufgefallen, weil ich das so lange aufgeschoben habe, bin ich irgendwie ja nicht mehr in der Lage, das irgendwie anzugehen. Das ist so ein Berg geworden im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen wiederum lerne ich nicht übermäßig Frauen kennen und lade die auch nicht in meiner Wohnung ein, aus den genannten Gründen irgendwie. Und
immerhin hat er es schon geschafft, sein Soloalbum zu veröffentlichen.
Procrastinate.
Beruflich kann man natürlich seine Karriere erfolgreich torpedieren, indem man mit bestimmten Projekten nicht zurande kommt oder nicht fertig wird.
Irgendwie beruhigend, dass jeder in meinem Bekanntenkreis ein Lied davon singen kann. Nathalie und Christoph zum Beispiel.
Also ich bin also jemand, der ziemlich viel Bildung in Anführungsstrichen gesammelt hat, aber die eigentlich noch nicht konkret angewendet hat. Das heißt, ich habe
so mit Hilfe meines damaligen Freundes habe ich mal so eine ganz großartige Bewerbung gemacht. Das hat so ganz gut geklappt.
Ist sehr kurios, in meinem ganzen Leben ist jetzt eine Bewerbung geschrieben und das ist vor kurzem.
Nun habe ich das Problem, diesen Freund habe ich nicht mehr. Der hat mir immer sehr viel geholfen bei so einem Bewerbungskram. Ich müsste das jetzt alles mal alleine machen.
Aber ich hatte da immer so einen Spruch, der war, also wer sich nicht bewirbt, kann auch keine Absage bekommen. Also bin ich einer der wenigen, der noch keine Absage bekommen hat.
Aber dann öffne ich halt meine Dokumente und sitze vor meinem Lebenslauf und starre da lange drauf und denke, ja, der müsste dringend aktualisiert werden, aber
ich habe immerhin schon ein Praktikum gemacht,
Wie formuliere ich denn das? Und das klingt ja total banal und...
Ich kann also erst dann arbeiten, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, sagen viele Menschen, die aufschieben und...
Also brauche ich auf jeden Fall Hilfe von meinem Ex-Freund, aber da war ich bis vor kurzem immer noch nicht so richtig drüber weg und dann dachte ich, ja, kann ich mich ja jetzt auch nicht melden und so, dann geht es mir damit nicht gut und...
Die Frage ist dann, wie komme ich überhaupt in die richtige Stimmung?
Letztlich war das jetzt anderthalb Jahre der Grund, warum ich nicht mal gescheite Bewerbungen aufgesetzt habe. Und wenn ich das erzähle, kommt es mir so saudämlich vor. Wie kann man denn mit fast 33...
Ich bin 41 Jahre alt.
...so wenig sein Leben im Griff haben.
Und Freunde von mir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, haben mir gerade wieder ein Bewerbungsbuch geschenkt.
Längst hab ich in allen Ecken hinterm Sofa Staub gewischt und den letzten kleinen Fitzel aus dem Abflusssieb gefischt. Die Bücher sind sortiert, die Snacks drapiert, das Green Hochglanz poliert und alle Kugelschreiber sind mit neuen Minen renoviert.
Und dann gibt es natürlich, nachdem die Arbeit nicht gemacht wurde, jede Menge Ausreden.
Und dann muss man irgendeine Geschichte erzählen, die einigermaßen gut klingt. Das ist schwer.
Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.
Mensch, Flo, ich weiß, dass du da bist. Was mache ich denn jetzt? Fenster putzen?
Die beste Geschichte, die ich vom Aufschieben kenne, hat Marcel Proust beschrieben in der Anekdote, dass jemand eine Einladung nicht wahrnehmen möchte. Das ist ein Fest in Paris, zu dem er kommen soll. Und dann schickt er ein Telegramm: Kommen unmöglich, Lüge folgt.
Red dich raus!
Ich bin ja ziemlich gut im Ausreden kreieren.
Und zwar bin ich ja seit Anfang Februar dieses Jahres in der Agentur. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe in meiner Vita und so, ich habe ein bisschen rumgemogelt, also mit meinem Geburtsjahr.
Eine Krankheit in der Familie tut es auch mal ganz gut, obwohl man dann wirklich schon anfängt, ein schlechtes Gewissen zu
bekommen. Und ich habe jetzt die Angst im Nacken, könnte irgendwann auffliegen. Und jetzt war ein Agenturtreffen und ich habe das so lange hinausgezögert, dazu zu sagen, dass ich letzten Endes jetzt nicht hingegangen bin und voll losermäßig irgendwie zu Hause geblieben bin und mir dann irgendwelche Sachen da ausgedacht habe für mich selber.
Das ist wirklich eine Überausrede, aber das Ding ist, wenn man dann merkt, hui, jetzt wird es schon schmerzhaft spät, dann greift man ja zu allen Mitteln.
Dieser Zeitpunkt, das war dann 7 Uhr, wäre diese Treffen gewesen.
Ich habe immer am Ende des Semesters festgestellt, dass ich ja eigentlich gar nicht da war in der Vorlesung.
Dann habe ich nochmal was gegessen.
Bin halt erst nach dem Semester zum Immatrikulationsamt.
Dann wusste ich auch nicht mehr genau die Adresse. Ich hatte die mir irgendwie irgendwo rausgeschrieben und dachte dann, ach, jetzt den Zettel suchen, das dauert viel zu lange.
Mir die dubiosesten Geschichten ausgedacht, um mich nachhinein beurlauben zu lassen.
Und dann fiel mir noch eine dusselige Handlung ein und so, und dann dachte ich, ach, die Klamotten sind irgendwie, die sehen nicht gut aus.
Und man kommt dann so eine Minute, bevor die Frau Feierabend hätte.
Irgendwann war es dann schon nach 7, dann war es schon 7:15. Dann habe ich schon so bei mir gedacht, ach, jetzt macht es ja endlich auch keinen Sinn
mehr. Das heißt, man kommt ein bisschen abgehetzt hin und sie denkt, man hat den ganzen Tag gearbeitet und auch gar keine Zeit gehabt, eigentlich nicht mal diesen einen Tag dieses Urlaubssemester beantragen zu können.
Dann hatte ich auch Kopfschmerzen und mir ging es auch nicht so gut. Da war irgendwie so eine Erkältung im Anzug. Und dann dachte ich, na siehste, passt doch, also du bist ja auch krank und dann hättest du ja im Endeffekt dann auch eine Ausrede.
Aber es funktioniert auch immer und dadurch, dass es funktioniert, wird man immer wieder belohnt in seiner Faulheit.
Wenn sie dich dann anruft, sagst du einfach, dir ging es nicht so gut.
Jetzt geht's endlich an die Arbeit, wäre da nicht diese Lust. Die Mitbeharrlichkeit, die allerbesten Vorsätze zerfrisst. Komm 10:50, dann lass dich gehen, was macht das schon? Es ist zu schön, du musst doch dringend noch die nächste Staffel Desperate Housewives sehen. Mach es morgen, verschiebe es auf den nächsten Tag.
Nordbayern jetzt. Und auch Richtung nördliches Baden-Württemberg. Da ziehen diese Regenschauer und Gewitter weiter Richtung Nordwesten. Es kann doch sehr ernst werden.
Aufräumen, putzen, sauber machen.
Muss ja mal langsam was machen.
Wenn man sagt, ich habe einen Arbeitsplan, da steht drin, ich soll von 9 bis 15 Uhr was machen, das mache ich. Das ist vergleichsweise unaufregend.
Ich habe mir eigentlich zum Grundsatz gemacht, die Sachen, wenn möglich, dann bald zu machen. Wenn ich sie aufschiebe, dann belasten sie mich ja.
Wenn ich mir was vornehme, dann mache ich es auch.
Langweilig.
Da schiebe ich nun alles andere auf, um mit der CD voranzukommen. Und dann wird man von allen Seiten daran gehindert. Ich geb's auf. Was man da für Formularberge ausfüllen muss. Und wie teuer das alles wird. Und dann bin ich schon wieder krank Und überhaupt, mein Konto ist leergeräumt, meine Freunde sind sauer, weil ich sie immer versetze. Oh nein, und die Steuererklärung.
Es kommen Menschen, die als Hausfrauen, als Messis, als Manager, als Beamte, als Freiberufler, als Rechtsanwälte, als Ärzte, in allen möglichen Bevölkerungsgruppen und in allen möglichen Altersstufen sagen, ja, ich finde, dass ich hier ein Aufschiebeproblem habe.
Wie sieht das eigentlich mit dem Aufschiebeverhalten in Behörden aus? Ich frage mal den Leiter meines Finanzamtes, Günther Limbach.
Wenn ich mal abends durch Räume gehe, dann sehen manche Schreibtische so aus, als wären die Leute gerade zur Toilette gegangen. In Wirklichkeit sind die in Urlaub.
Ja, ich habe die Unterlagen mal dabei, weil ich nicht so ganz sicher bin, ob ich das alles richtig gemacht habe. Und bei dem Ding, das ist noch nicht so ganz fertig geworden, okay. Weil ich nicht so richtig, ja.
Ich gucke mir erstmal die Vordrucke an und dann gehen wir mal zusammen.
Das hat mir mal ein Vertreter einer Berliner Behörde gesagt, dass wenn er alles, was man ihm jemals auf den Schreibtisch gelegt hat, bearbeitet hätte, dann hätte er wahrscheinlich den Ruhestand nie erlebt, der jetzt eingetreten ist, sondern wäre vorher an Überarbeitung zugrunde gegangen.
Ich bin ja nicht die Einzige, die sich vor Formularbergen gruselt. Herr Limbach verrät mir, dass wer die Ausschlussfrist für eine Antragsveranlagung verpasst, schon mal seine Überzeugungskünste anzuwenden versucht, um Rückzahlungen doch noch geltend zu machen.
Bei den Leuten, die Geld auf jeden Fall zurückbekommen, da gibt es wirklich, wenn sie echt sind, tragische Familiengeschichten. Die Leute, wo angeblich jemand den Brief hier einstecken wollte und auf dem Weg ins Finanzamt verschollen ist. Dann was für Unglücksfälle im Haushalt passieren. Wasserschäden, Feuer.
Wie soll ich Wichtiges erledigen, wenn ich nicht daran glaub, wenn ich grad nicht die Laune hab und nicht den Mut und überhaupt.
Wenn Sie sich überlegen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns also versucht, darauf zu drillen, dass wir alle möglichen Bereiche im Blick haben, nicht, dass wir überall Vorsorge treffen, dass wir uns um Versicherungen kümmern, um Sterbegeld, um die Pflege unseres Autos, um die Renovierung unserer Wohnung und so weiter und so weiter. Also überall sind Zumutungen, dass wir Dinge im Blick haben sollen. Dann können wir halt unseren persönlichen Freiraum manchmal auch dadurch wiederherstellen, indem wir uns verweigern und dann einfach in bestimmten Bereichen nicht so funktionieren, wie wir funktionieren sollen, was ganz prima ist, wenn diese Bereiche so sind, dass wir uns nicht selber schaden.
Hallo, hier ist Susius. Ich wollte mal fragen wegen Balkonien-Song, wie wir das machen. Du hattest ja gesagt Mittwoch oder Donnerstag.
Heute ist aber schon Freitag und der August beinahe verstrichen. Mein Aufnahmeplan ist schon übersät mit grünen Klebepunkten. Aber ob wir das mit dem Balkoniensong noch hinkriegen?
Ich könnte den ganzen Tag einrichten. Also ich bin da auch flexibel und sag einfach Bescheid.
Flo, bitte. Lange kämpfe ich nicht mehr für den Song.
Mach es, mach es, mach es, mach es. Mach
eigentlich, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so an meinen Beruf denke und so und mit der ganzen Musik und Schauspielerei und so weiter, ich habe immer noch so einen Traum im Hinterkopf, dass irgendwann das riesengroße Ding kommt und dann geht danach alles leicht. Ja?
Und dann gibt es die Gruppe derjenigen, die fatal aufschieben.
Und langsam schleicht sich so ein Misstrauen ein, dass das vielleicht bis in die Unendlichkeit so weitergehen könnte. Also.
Stufe 3.
Gerne, ob ich gerne aufschiebe. Ich schiebe oft, aber ob ich gerne tue, ich weiß nicht, ob ich gerne. Ich schiebe oft, das mache ich.
Manchmal ristet sogar so weit ein, dass ich mich selber also auch vernachlässigt habe, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe die Hose jetzt schon 3 Tage an, egal. Geht nochmal.
Ich bin tatsächlich einer, der extremerweise aufgeschoben hat, also ganz ein Extremfall. Ich bin tatsächlich ein unheimlicher Aufschieber.
Den älteren Herrn mit dem grauen Rauschebart und der Discounter-Plastiktüte treffe ich vor der Berliner Staatsbibliothek.
Ich habe leider bestimmte Probleme mit meinem Zahnfleisch und vor ungefähr 2 Jahren wurde mir sehr, also mit Nachdruck gesagt, ich müsste mich jeden Tag 2x3 Minuten lang sehr kräftig bürsten.
Adam ist 62 Jahre alt und stammt aus Ungarn.
Und das tue ich eigentlich, weil das, wenn nicht, dann das kann böse enden. Das ist zum Teil auch schon jetzt etwas dramatisch, aber das ist jetzt nicht das Hauptthema. Manchmal nicht. Ich muss sagen, es manchmal passiert, dass ich nach Hause gehe und bin ich müde, dann lege ich mich hin und dann für eine Stunde und schlafe ich 5 Stunden, dann wache ich auf, aber dann irgendwie 2 Uhr in der Nacht, dann gehe ich und die Zähne putzen. Und was ich vermutlich und höchstwahrscheinlich das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich nach Hause ging, aufs Bett ging, 2-3 Stunden lang schlief, dann wache ich auf, dann gehe ich noch in die Küche und gehe ich ins Bad. Nein, später. Also ich schiebe auf. Ich wache mehrmals auf. Nie in 2 Jahren passierte, dass ich so aufschob, dass also 5 Uhr aufschob, 7 Uhr und dann war ich dabei, morgens die Zähne putzen beziehungsweise drücken.
Wenn man bestimmte körperliche Warnsignale ignoriert, nicht, und sich sagt, das Herz zwackt und schuppert, aber warum soll ich zum Arzt gehen, das ist mir zu anstrengend, dann ist man vielleicht irgendwann vorfristig tot.
Also in der Nacht um 4 Uhr, mir ist plötzlich uninteressant, was mit meinen Zähnen passiert. Also es gibt Zustände, wo man denkt, ist das Wichtigste für mich jetzt, dass ich möglicherweise 100 Jahre lebe und mit guten Zähnen und relativ, ist das so wichtig für mich?
Aber solange man noch am Leben ist, ist glaube ich das Unangenehmste, dass man, wenn man hartnäckig aufschiebt, häufig das Gefühl hat, dass man an Lebenszielen und auch an wichtigen Lebensinhalten vorbei lebt, nicht? Dass man also nicht das erreicht, was einem aus irgendeinem Grunde doch mal wichtig war.
Ich bin vom Beruf Krankenpfleger und arbeite seit 1986 mehr oder weniger in diesem Beruf.
Ich bin Verkehrsingenieur, also ich habe praktisch studiert, also komme aus dem Verkehrswesen, habe beim großen Verkehrskombinat der DDR gearbeitet.
Also ist ja ein sehr schwerer Beruf, aber eins ist natürlich klar, dass er mich intellektuell unterfordert.
Also nachdem ich das mit dem Taxi dann gemacht habe, bin ich dabei geblieben. Habe mich da in die Richtung eigentlich nicht mehr so weiter umgesehen und umgeschaut.
Und gerade, das Komische ist, gerade diese Krankenpflege war der Beruf, den ich nie mein Leben lang machen wollte.
Ja, man weiß auch nie, wie man das nur so immer richtig gemacht oder mal was falsch gemacht hat.
Wenig Geld, das ist eine Konsequenz, die man tragen muss. Aber konnte mir dann auch nicht mehr vorstellen, in irgendeinem Büro zu sitzen.
Aber ohne Chef und ohne Vorgaben zu arbeiten, ist eigentlich das Gute daran.
Okay, ich gestehe mal, einiges kann ich gestehen, wenn Sie das irgendwie so hören wollen. Also, wie gesagt, ich stamme anderswoher und ich, als ich Abitur gemacht habe, also ich war ein guter Student und intelligent und aber wir waren nicht so, ich hatte bestimmte Vorstellungen, wie mein Leben aussehen sollte, aber sie war sehr vage. Also ich wusste nicht sogar genau, was ich machen will. Es kam dazu, dass ich Jura studiere. Warum? Ich war nie so begeistert. Allerdings, das habe ich durchstudiert, habe ich da unter den Umständen tatsächlich viel gebraucht und habe ich dann summa cum laude Jura beendet. Aber mit der Vorstellung, okay, das musst du, lieber Sohn, durchstudieren, dann kannst du aber machen, was du willst. Also du musst ein Diplom haben und dann gehst du los in die Welt. Und es ist wichtig, ein Diplom zu haben. Und dann, und okay, mit dieser Vorstellung, die war, wenn man so sehen will, das ist schon ein Aufschieben, eine Verdrängung.
Das mag für jemanden individuell bedauerlich sein, wenn die Karriere nicht voranschreitet oder wenn jemand eine Doktorarbeit nicht abschließen kann.
Mit meiner Doktorarbeit, ja.
Procrastinate.
Das posthume Zystektomie-Syndrom.
Das ist möglicherweise beklagenswert, aber nicht so schlimm wie der Verlust von Selbstachtung, der Verlust von Selbstwertgefühl.
Im Grunde genommen habe ich sie erst nach 10 Jahren aufgegeben.
Meine Tante Gudrun. Von ihr hätte ich das nie gedacht.
Und habe eine neue angefangen und die ist in einem Jahr fertig geworden.
Die ganze Familie weiß heute anscheinend noch über ihr Postcholezystektomie-Syndrom Bescheid. Nur ich weiß von nix. Warum nicht? Das ist wichtig für mich.
Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe im Archiv gesessen, habe Krankenakten gelesen, habe Krankenakten abgeschrieben. Damals gab es noch keinen. Also musste alles selber mit der Hand abschreiben.
Gudrun war lange als Oberärztin im Krankenhaus einer niedersächsischen Kleinstadt tätig.
Ich hatte eine ganze Kommode voller Aktenordner. Ich habe zwar immer gearbeitet, aber es ist eigentlich nichts warum gekommen. Habe dabei aber dann lange Zeitung gelesen, bin durch Hamburg spaziert.
Heute ist sie pensioniert und arbeitet ab und zu für Ärzte für die Dritte Welt. Nicht gerade die typische Aufschieberkarriere.
Und diese blöde Doktorarbeit, das ist eben, was ich meine, die hat mir meine ganze Jugend geraubt. Das war eigentlich vor dem Staatsexamen, die Zeit nach dem Staatsexamen, wo ich fertig war, wo andere begeistert in Urlaub gefahren sind, habe mich immer nur mit dieser Arbeit rumgequält. Ich hätte viel eher aufgeben müssen. Procrastination.
Wenn Sie an die Ratgeberliteratur denken, da stehen ganze Bibliotheken voll mit Büchern, die einem nahe bringen, man sollte sich selber motivieren, auch ohne dass einer mit Zuckerbrot und Peitsche daneben steht. Und dieser Zwang zum Selbstzwang, wie Norbert Elias das nennt, ist natürlich etwas, auf das wir in unseren modernen Gesellschaften angewiesen sind.
Mach es, mach es, mach es, mach es.
Nach der Ausbildung, die ich in der DDR gemacht hatte, gab es eine Verpflichtung, dort weiterzuarbeiten. Das habe ich dann einfach geschmissen, mit ziemlich harten Konsequenzen damals.
Ich muss sagen, mit Jura habe ich bewusst, unbewusst kaum was gemacht. Ich habe hingeschmissen. Ich habe hingeschmissen, wofür ich tatsächlich doch sehr hart gekämpft habe.
Jeder hatte in der DDR eine Arbeitsakte und die wurde da nicht, man konnte nicht weiterarbeiten, weil die da nicht freigegeben wurde. Und Arbeitsbummelei war strafbar in der DDR, also man musste arbeiten.
Dieses Papier ist da und habe ich einen Doktortitel, um einen Doktortitel zu haben, aber habe ich damit unmittelbar zumindest nichts gewonnen.
Und es ging dann mit Hilfe einiger Leute aus der Kirche, war es dann möglich, diese Akte freizubekommen und ich konnte nach Berlin ziehen. Und war also diesem Krankenhaus entronnen für eine Zeit lang. Und die Wende hat es mit sich gebracht, dass es der einzige Beruf war, den ich konnte und von dem ich wusste, dass ich den auch im Westen, in West-Berlin ausüben kann, ohne also unterqualifiziert zu sein, bin ich da wieder reingerutscht.
Doch irgendwann kommt dann der Punkt, wo es nicht weitergeht. Und mir wird klar, wie schlecht es leider schon um meine Zukunft steht. Chancen verbaut, Laufbahn versaut. Mir wird ganz flau in meiner Haut. Wo sind denn nur die ganzen Stunden? Wer hat mir die Zeit geklaut?
Mein größtes Problem war eigentlich schon immer meine Unentschlossenheit.
Entscheide dich!
Ich habe mich rauskatapultiert, auch nicht nur aus der Juristerei, sondern aus meinem Land. Und dann alles wurde auf die Karte gesetzt, die Entscheidung, also mich selber zu kennen. Und ich kam in eine Situation, jetzt muss ich in absehbarer Zeit mich entscheiden. Anders wird es sehr schlimm, also die Existenz und überhaupt Brot zu verdienen und meinen Platz in der Welt. Und ich merke, ich habe Entscheidungen getroffen.
Soll ich das Studium beenden? Es doch noch als Musikerin versuchen? Ins Ausland gehen? Naja, und jetzt die CD.
Auf der Intensivstation hast du nicht viel Zeit zu entscheiden. Da musst du wissen, was du tust. Du musst auch schnell handeln. Deswegen habe ich auch gerne Intensivstation gemacht. Da kannst du nicht aufschieben. Das ist klar. Das geht nicht.
Dickköpfig wie ich bin, entscheide ich mich am Ende dafür, alles zu machen.
Also jedenfalls, ich treffe eine Entscheidung, das muss ich machen. Und ich mache dir tatsächlich jeden Tag formal. Erfülle ich meine Entscheidung und das formal mache ich, aber das haut nicht hin.
Und weil alles zu viel ist, mache ich alles mittelmäßig. Oder ich brauche eine Ewigkeit, bis ich mit einem Projekt vorankomme.
Also das war tatsächlich mit Schreiberei. Ich habe einige Geschichten, die wurden veröffentlicht, wurde als begabter junger Schriftsteller. Und jeden Tag habe ich geschrieben, es war immer schlechter. Also ich wollte damit sagen, dass mit diesen Entscheidungen kam ich nicht vorwärts.
Das Selbstwertgefühl auch unter diesen schmerzlichen Erlebnissen aufrechtzuerhalten und bei dem Vorsatz zu bleiben, das ist etwas, was man wirklich sehr bewusst planen muss.
Es gibt so viele Grundsatzentscheidungen im Leben. Woher soll ich denn im Voraus wissen, welche die richtigen sind? Da ist doch naheliegend, dass man dann erst einmal abwartet und hofft, dass sich das Problem von alleine löst. tut es nur leider meistens nicht.
Und es entsteht ein Druck und der wurde recht groß.
Also dieses Problem oder diese Sache hatte ich sehr oft und sehr lange und das wird immer härter.
Ich musste lernen, damit umzugehen, musste mich wirklich reflektieren und fragen, ist es meine Angst?
Dann gehe ich tatsächlich nicht zum Telefon, gehe ich nicht raus, ich lasse mich nicht abbringen, aber es ist dann immer brennender und quälender.
Und jetzt, was mache ich bloß? Der Druck ist groß, ich renne los, ich lasse es raus. Es braust, die Zeit im Sause, Schritt vorbei, jetzt ist es aus, ich hab's versaut. Panik, 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 Panik. Um mir zu helfen, leere ich Ginflaschen, bis der Morgen graut.
Und dann kommt ein Punkt, wo etwas passiert, zum Beispiel, dass ich dann irgendwelche Pinsel nehme und anfange mit dieser Energie, die unheimlich hochgespannt schon sowieso ist, Bilder zu machen und einige finde ich gut und dann bin ich beglückt. Und dann sage ich, was ist das? Das ganze Plan ist uninteressant. Es ist uninteressant, was passiert. Ob es 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 8 Jahre, was interessieren mich diese Jahre? Also jetzt ist Moment, vielleicht 5 Tage, aber jetzt ist Kunst, das ist gut. Was ist diese riesige Last, diese 50 Jahre? Mich interessieren nicht die 50 Jahre, mich interessieren 3 Jahre oder 3 Tage, basta.
Vergiss die Sorgen, dir ist heute einfach nicht danach.
Man kann auch rausschieben, mit seiner Freundin Schluss zu machen.
Vielleicht
mit,
oh ja, ja. Oh, das ist auch ein Klassiker. Klassiker.
Aber dann auch noch am Jahrestag, ne? Wo sie dann eigentlich so ankommt, ach, lass uns doch heute Abend in so ein Wellnessbad gehen.
Zur EM, nach diesem geilen Spiel von Deutschland gegen Portugal, war ich draußen auf der Straße und ich mittendrin in dem Trubel und immer schon mit meiner Tröte da Gas gegeben. Und dann stellte mich Cantate, das ist eben ein Kumpel von mir, so einem Typen irgendwie vor, der stand daneben seiner Freundin und hab dann erzählt, ja, ich mache auch Hip-Hop und so, als wenn ich sein bester, dickster Kumpel bin, ja. Und das Schlimme war dann, dass der Typ rief mich dann an, ja, also schon quasi nächsten Morgen und ich merkte schon gleich nächsten Tag, so als der Kater auch einsetzte, sag ich mal, dass das wirklich nur aus dem Moment herauskam.
Ich habe das so lange letztes Mal herausgeschoben mit Celine, bis sie den Schluss gemacht hat.
Ich will gar nicht so dick auf Kumpel und so. Also eigentlich ist mir das jetzt gar nicht mehr so wichtig. Der erwartet sich sehr viel von mir. Und jetzt habe ich den an der Backe, ja.
In einer Kleinstadt wohne ich jetzt. Und das ist sehr langweilig. Eigentlich habe ich Geld gespart und wollte mir eine Eigentumswohnung kaufen und das Geld entwertet oder die Aktien zerfallen und ich kann mich einfach nicht entscheiden, will ich jetzt wirklich in die Stadt ziehen oder will ich es nicht. Das geht jetzt schon eigentlich ins dritte Jahr und solange ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich erstmal so weiter. Das ist nicht ganz befriedigend, aber ich glaube, es ist mein Charakter.
Was die meisten Menschen aufschieben, ist Folgendes. Was eigentlich das Wichtigste im Leben ist, präsent zu sein.
Ich konnte mich auch nie entscheiden, zu welcher Party ich gehe, welche Einladung ich annehme. Ich bin immer zu beiden gegangen. Auf der einen kommst du nicht richtig rein, weil du weggehst und denkst, die andere ist schöner. Und dann gehst du auf die andere. Und da ist schon alles vorbei oder so.
So, mir reicht's. Es ist Mitte November und die CD-Veröffentlichung war schon für Oktober angekündigt. Alle Felder in meinem Aufnahmeplan sind grün. Nur diese eine Zeile sticht nackt und hässlich hervor. Das war's. Ich streiche den Balkonien-Song von der CD. Schade drum. Ist ein schöner Song. Naja, also höchstens eine Woche warte ich noch. Flo, deine letzte Chance.
Also ich versuche ja auch selbst das Altwerden aufzuschieben. Es gelingt mir ja zum Teil, also aufgrund meines noch recht jugendlichen Aussehens.
Proust hat gesagt, dass sich alles aufschieben lässt, lässt sich wahrscheinlich der Tod auch aufschieben. Also muss man sich darüber auch noch keine Gedanken machen.
Und was eigentlich die sozusagen die Alltagsmenschen, der der gewöhnliche Mensch ist, flieht ständig vom Augenblick. Entweder Nostalgie in die Vergangenheit, besorgt um die Zukunft, also jetzt die Karriere, den Job bekommt, Job nicht verlieren, die Familie, also jedenfalls ständig 1000 Dinge hier und nicht loslassen im Augenblick.
Wieder mal ein vergangen, wieder mal die Zeit verronnen, wieder mal nichts halten können, wieder mal vorbei, wieder mein Gesicht verborgen, bin ich schon so alt geworden, wieder mal verloren, wieder Tränen nicht gezeigt, wieder durch die Straßen fahren, im Taxi aus dem Fenster starren, Katzen schleichen, Kinder plärren, alles fliegt vorbei. Wieder alte Lieder summen, Bilder kommen und verschwimmen, Erinnerungen schwinden, einst die Zeugen ihrer Zeit.
In letzter Zeit habe ich viel nachgedacht. Warum ich nicht früher versucht habe, mit meiner Musik an die Öffentlichkeit zu treten, zum Beispiel. Und ich merke, dass ich auch jetzt bei der Vorstellung, es zu tun, ziemlich weiche Knie bekomme. Wo will ich denn damit eigentlich hin? Ist so ein Musikerleben wirklich das, was ich mir wünsche?
Bitte geh nicht vorbei, bleib mir einmal nur treu, nenn mir den Augenblick, es muss nicht lange sein, halt den Zeiger mal still.
Vielleicht warte ich doch noch ein bisschen, bis ich mir etwas sicherer bin.
Celebrities.
Ja, es gibt jede Menge berühmte Aufschieber. Das ist ganz tröstend. Also es gibt natürlich viele Aufschieber, von denen wir nie was erfahren haben. Und
also wissen Sie, dass in der Weltliteratur die bekannteste Figur für Faulheit ist?
Marcel Proust beschreibt ja in seiner Suche nach der verlorenen Zeit, im Grunde genommen sich selbst, also einen Ich-Erzähler, der ein literarisches Werk hervorbringen möchte.
Also ich habe nicht Hamlet gemeint, das ist so einer, der nicht dieser innere Kampf hat. Russe, Oblomov, Gonchanow, der tut überhaupt nichts.
Und der sich das immer wieder vornimmt.
Also ich habe das Buch auch, ich hatte in der Hand, ich habe hineingelesen, überhineingelesen, ich habe auch nicht richtig gelesen. Aber das ist sozusagen der Typ, der überhaupt nicht mehr steht, auch nicht mehr auf, also wehrt sich nicht. Das ist ein unheimlich lieber Typ und eigentlich jeder liebt ihn.
Und dann als junger Mensch erlebt, dass er durch die Möglichkeit, ständig auf Partys zu gehen, eigentlich davon abkommt, dieses Werk zu schreiben, und ihm ist dann jedes Mittel recht, dieses Werk nicht zu schreiben.
Der Gegentyp ist bei Ursprung Deutsche, also der Stolz, und der ist unheimlich fleißig, der bohrt schon auf, der macht, und er hat unheimlich, also er findet den Oblomov sehr tragisch und will ihm helfen. Aber
er beschreibt das also zum Teil zwerchfallerschütternd wie eine Nachfrage seiner Großmutter, die sagt, und dieses Werk, von dem du gesprochen hast, davon gar keine Rede mehr, wie alleine diese Nachfrage dazu führt, dass er innerlich grimmt und verbittert und es der Großmutter übel nimmt und alleine aus diesem Trotz heraus schon weiß, das wird jetzt wenigstens ein halbes Jahr wieder nichts geschrieben.
Die Handlung zeigt eher, dass der Oblomov auf seine Weise glücklich ist und der Stolz irgendwie ein Idiot. Also der nicht aufschiebt, der ist sehr, sehr fleißig, also der richtig industriös, also der ist richtig wie im Kapitalismus, man. Und der Oblomov ist vollkommen anders.
Ja, in jüngster Zeit ist also der Rapper Puff Daddy dafür bekannt geworden, dass er einen, glaube ich, 3 Millionen $ Vorschuss kassiert hat für ein Buch, auf das der Verlag seit 7 Jahren wartet. Die Öffentlichkeit vielleicht nicht.
Wissen Sie, was das Wort, was in der Bibel, also griechische Bibel zum Schluss ein Titel ist, Apokalypse heißt? Wortwörtlich Apokalypse, und das ist wichtig zu wissen. Apokalypse ist wortwörtlich, dass Dinge erscheinen, wie sie sind.
Angst!
Und zwar habe ich da mit einer Freundin zusammen ein Seminar besucht, ein Blog-Seminar, das immer nur an Wochenenden stattfand. Und da wurden dann auch Referatsthemen vergeben und wurde genau besprochen, wie die Referate auszusehen haben. Und die Dozentin sagte dann nochmal ganz deutlich, Leute, wir treffen uns immer nur an Wochenenden, es sind Blog-Seminare. Wenn ihr irgendwie krank werdet, abspringt, es nicht schafft, was auch immer, bitte, bitte sagt mir Bescheid. Wir dachten, ja, das kann ja uns nicht betreffen, denn meine Freundin und ich sind ja super zuverlässig und ja, auch ja total perfektionistische Wesen und so.
Also kurz nach Silvester hatte ich mal meine Mutter angerufen und meinte so zu ihr, guck mal, Mama, hier, ich habe Hier gab es so eine Zeitung und da war so eine riesen Horoskopseite, da standen alle Aspekte, Liebe, Erfolg, Gesundheit und so weiter, für das ganze Jahr drin. Und ich hatte ihr versprochen, ich komme zu dir und dann zeige ich dir das mal für dein Sternzeichen, sie ist Jungfrau.
So, nun zogen so die Wochen ins Land und wir haben auch schon so leichtes Unwohlsein bemerkt, dass wir dachten, wie sind denn wohl so die anderen Referate und ein 60-minütiger Vortrag ist ja schon ganz schön krass und so und wie bauen wir das überhaupt auf?
Also daran gekoppelt war noch, dass ich ein paar Sachen rausfinden wollte über meinen Vater, ja, von denen sich meine Mutter getrennt hat.
Und plötzlich hatten wir nur noch 10 Tage Zeit.
Irgendwie dachte ich, das müsste doch spannend sein, rauszufinden, was ist in meinen Genen.
Plötzlich hatten wir nur noch 4 Tage Zeit und wir hatten noch nicht mal ein Dia ausgeliehen.
Wo kommt das her mit diesen Schauspielsachen und mit dem Musischen und so, weil meine Mutter da nicht so stark einschlägt?
Ja, dann war irgendwann der Abend vor dem Seminar.
Aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst, da nachzuhaken.
Und wir haben gedacht, okay, wir haben jetzt keine Chance, wir müssen in dieser Nacht das Referat wuppen.
Und diese ganze Sache stellt sich einfach nur als Blase raus und da ist dann überhaupt nichts. Also nur gähnende Leere und eigentlich nur das, was ich mir da so irgendwie rin interpretieren und rin fantasieren will.
Quod quid latit apparevi, sagt der Lateinische, also das Mittelalter, also dies irae, dies illa, solga seclum, und da kommt irgendwann, quod quid latit, was latent da ist, verborgen, kommt direkt zum Vorschein. Und das ist aber nicht zufällig, dass es als Apokalypse, das, also wie ein Weltuntergang, wenn die vorkommt, weil die meisten Menschen halb bewusst denken, die Liebe Gottes, die Wahrheit rauskommt, das ist sehr schlimm.
Um 3 Uhr nachts waren wir komplett hysterisch, so zwischen Weinen und Lachen. Und um 6 Uhr früh haben wir, ich glaube, wir lagen abwechselnd schlafend dann auf dem Tisch. Und um 7 Uhr früh haben wir dann irgendwie uns eingestanden, wir haben hier irgendwie 1,5 peinliche Biografieseiten stehen. Wir können es vergessen, wir brauchen da gar nicht erst hingehen.
Und ich habe es bis heute nicht gemacht und manchmal denke ich dran und denke, warum machst du das denn jetzt nicht? Warum gehst du nicht? Noch ist ja noch Zeit, ist ja gerade mal das halbe Jahr jetzt rum. Ich könnte es ja noch machen, auch wenn sie sich wahrscheinlich jetzt wundern würde, aber also irgendwie. Und
ja, das war uns dann so peinlich, dann sind wir halt ein Semester lang einfach nicht mehr ins Kunstgeschichtsinstitut gegangen.
Ich glaube, der Background davon ist, dass ich Angst habe.
In religiös, im mystischen Sinne, auch im philosophischen Sinne geht es darum, die Wahrheit nicht zu verschieben. Procrastination.
Es gibt viele Ängste, die einen daran hindern können, seine Träume zu verwirklichen. Angst vor dem Scheitern, vor Enttäuschung, vor Liebe, vor Erfolg. Aber was ist denn, wenn mich jemand versetzt oder wenn ich krank werde? Flo hat mich einfach hängen lassen. Manchmal können wir ja gar nichts für unser Aufschieben.
Ich glaube nicht, dass mein Zaudern und Zögern oder mein Aufschieben von bestimmten Sachen nur immer mit mir selbst zu tun hat. Es hat mit meiner Biografie zu tun und mit äußeren Umständen. Mit dem Fall der Mauer eröffneten sich für mich ganz neue Möglichkeiten und es gab Bruch in meiner Biografie.
Zu DDR-Zeiten, also mit so einer Art Zusatztaxe, konnte man so einen Schein machen und hat sich da nebenbei ein bisschen was verdient. Also dadurch bin ich überhaupt in dieses Taxigeschäft reingekommen und habe das gesagt, naja, mache ich das erstmal so, weil doch die Wendezeiten doch einige Unruhe gebracht hatten.
Manchmal war ich sogar ein bisschen traurig darüber, weil ich mich einfach, ich dachte mir, hatte man ein paar Jahre geklaut.
Weil es schon abzusehen war, dass der Betrieb da ja mehr oder weniger den Bach runtergeht und abgewickelt wird.
Und Nach der Wende, also ergab sich für mich die Möglichkeit, Abitur zu machen. Diese Möglichkeit habe ich wahrgenommen, habe relativ schnell zugegriffen und habe das innerhalb von 3,5 Jahren gemacht. Und mein Ziel war es dann auch sofort zu studieren, das habe ich auch gemacht. Aber während des Studiums bekam zwar BAföG, das reichte aber vorne und hinten nicht. Und habe halt deshalb immer noch in dem Krankenhaus gearbeitet. Viele meiner Freunde erging es ähnlich, also die auch alle aus der ehemaligen DDR kommen, die Chance nochmal genutzt haben, mit 21, 25, 23, damals 1989, also sich beruflich völlig neu zu orientieren und dann irgendwie hängen geblieben sind. Wir haben versucht, uns selbst zu verwirklichen, und aber dabei wenig darauf geschaut, was wird eigentlich aus uns. Es ist ganz komisch, je älter man wird oder je älter ich werde, ich bin ja nicht so alt, ich bin ja noch jung, mit 41, aber dass bestimmte Sehnsüchte, die man mit 20 hatte, mit 25, dass die total verloren gehen, und das macht auch ein bisschen traurig. Also dass man lange braucht, um bestimmte Gefühle wieder zu erwecken, weil man sich ja bewusst ist, dass man also die Hälfte, wenn man Glück hat, die Hälfte seiner Lebenszeit gelebt hat.
Bei den Kindern, die Sachen alle, die kann man nicht aufschieben, da ist man immer in der Pflicht. Weil da wird man wirklich genötigt, sonst kriegt man hinterher die Strafe ab. Also wenn man den Po nicht gleich wickelt, dann wird er wund und dann muss man danach erst recht immer sofort wickeln und Po-Pflege betreiben und so weiter. Und wenn der Hunger groß ist, ist halt auch das Geschrei dann irgendwann da und dann hat man auch keine Chance zum Aufschieben.
Halt! Stopp! Mir kam da gerade so ein erschreckender Gedanke. Jetzt, mit 30, fangen viele meiner gleichaltrigen Freunde langsam an, sesshaft zu werden und Familienplanung zu betreiben. Mein 2 Jahre älterer Bruder hat gerade geheiratet. Warum komme ich eigentlich jetzt auf die Idee, meine CD rauszubringen?
Ich wollte immer unbedingt Kinder haben, bin sehr kinderlieb, bis ich dann mit 50 mit einmal gemerkt habe, oh, jetzt ist vielleicht doch wohl zu spät.
Das darf doch nicht sein. Habe ich mich etwa wieder einmal selbst verarscht?
Procrastinate.
Das Aufschieben, Kinder zu kriegen, ist ja ein in unserer Gesellschaft verbreitetes Phänomen, insbesondere bei Akademikerinnen und Akademikern. Dort kommt es dann zu jahrelangen Kopfgeburten, wo bis an die Grenze der biologischen Fortpflanzungsfähigkeit überlegt wird, ob man ein Kind haben sollte oder nicht. Das ist ja häufig ein Zeichen dafür, dass Ängste im Spiel sind, nicht?
Ich wollte auch heiraten, aber irgendwie bin ich immer nicht dazu gekommen. Aber dann wäre es vielleicht auch nicht so spannend geworden in meinem Leben. Ich bin nicht unzufrieden, kann man nicht sagen.
Ich weiß nicht, wo ich gelesen habe, dass der weise Mann, da ist das richtig, der weise Mann. Und er ist gerade im Garten und gräbt oder was immer, oder Blumen pflückt. Und dann kommt so ein Jünger und fragt, also was, Meister, was ist die wichtigste Sache ihres Lebens? Antwort, was ich gerade jetzt mache. Na, was ich sagen wollte, dass also wenn man nicht aufschiebt, es geht immer darum, ob man sich selber fragen kann, machen wir jetzt die wichtigste Sache? Jetzt sitzen wir hier. Irgendwas hat uns hier zusammengebracht. Machen wir jetzt die wichtigste Sache unseres Lebens? Machen wir.
Wie auch immer, damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen. Mir schießen gerade andere Dinge durch den Kopf. Ich habe Flo nämlich erreicht. Und wir haben den Song angefangen. Blöderweise sind wir nicht fertig geworden. Um alles in der Welt, Flo, lass mich nicht wieder hängen. Jetzt heißt es dranbleiben.
Ich bin voll müde, Susius. Susius, ich bin müde. Wir haben es endlich geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber hat sich gelohnt.
Es hätte auch schon der Sommer in 2004 werden können. Das wusste ich schon, also damals.
Fertig. Vielleicht hat Flo selber plötzlich Angst bekommen, dass sonst nie mehr was aus dem Song wird. Nach 4 langen Nächten im Studio sitzen wir jetzt völlig K.O. vor dem Mischpult und hören den fertigen Song in Dauerschleife. Geht doch. Wo ist denn eigentlich das Problem? Ich glaube langsam, nur die Dinge bleiben auf der Strecke, die einem im Grunde vielleicht gar nicht so wichtig sind. Aber wer weiß, manchmal ist es vielleicht sogar besser, Träume Schäume sein zu lassen und nicht der enttäuschenden Wirklichkeit ins Auge sehen zu müssen. Das, was uns wirklich wichtig ist, das schafft man doch auch eher. Oder?
Urlaub auf dem Balkon.
2011?
2017.
So, und jetzt kann ich ja mal langsam anfangen, mir Gedanken um meine weitere Zukunft zu machen. Wie war das mit dem Kinderkriegen? Ab wann ist man dafür zu alt? Und wann sehe ich mich nach dem langweiligen festen Bürojob mit dem ganzen Sicherheitsschnickschnack um? Um den beneide ich jetzt schon so manche meiner gleichaltrigen Freunde. Naja, bisschen aufschieben kann ich ja noch.
Mach es morgen, verschieb es auf den nächsten Tag, vergiss die Sorgen, dir ist heute.
Mach es morgen. Geschichten von Zauderern. Feature von Susanne Franzmeier. Ton Peter Kainz. Realisation Susanne Franzmeier und Lisbeth Jessen.
Mach es, mach es, mach es, mach es, mach es.
Hallo Flo, hier ist Susius. Ich weiß nicht, warum du noch nicht da bist. Wir hatten eigentlich eine Bandprobe ausgemacht für den 20. Also bitte lass uns jetzt nicht hängen. Hier hängt jetzt eine ganze Band dran. Danke. Tschüss.
Produktion Deutschlandradio Kultur 2009.